Ich hoffe, dass Sie mich verstehen können. Wenn nicht, dann bitte Handzeichen so diesem Mikrofon. Das wissen Sie, gibt es immer Probleme. Ja, bevor ich anfange, wollte ich gleich einladen zu dem nächsten Vortrag, heute in einer Woche. Da wird Herr Professor Schmutz aus Zürich zu uns kommen. Und das wird ein wirklich sehr, sehr interessanter Vortrag werden, der sich mit den Bildern des Menschen, also vom Menschen geschaffen, befassen wird. Es wird also darum gehen, wie sehen wir uns selbst, wie sehen wir unsere Vorfahren. Und das ist also auch ein Gebiet, was also nun sehr, sehr stark vom jeweiligen Zeitgeist und von der Ideologie nun beeinflusst ist. Also heute in einer Woche. Ja, ich wollte sprechen über einen Gebrauch von Bildern, wie wir ihn bei Ernst Haeckel um die Jahrhundertwende vom etwa 1860 bis so 1914 finden. Und damit aber Sie erst einmal sehen, worum es eigentlich hier geht, da zeige ich Ihnen ein Video und ich hoffe, das klappt auch. Ja, und das ist hier also, ich werde nicht viel dazu sagen, eine von den Quallen, die viele von Ihnen noch kennen, wenn Sie so in der Nordsee schwimmen, das ist die Kompassqualle und Igitt, wenn man so an die Quallen dann, an diese Medusen, das ist der schönere Name, nun stößt, dann mögen also gewisse Ekelreaktionen oder so etwas kommen. Aber ich denke, es ist doch auch hier zu sehen, dass dieses Tier also nun wirklich schöne ästhetische Bewegungen macht und denen also zuzuschauen, ist also sicherlich ein Vergnügen. Und dieses Vergnügen und diese Freude, die haben Naturforscher nun zu allen Zeiten gehabt, zumindest seit man sich also wissenschaftlich mit diesen Tieren hier beschäftigt. Es gibt 5 Arten so in der Deutschen Bucht, das ist hier eine davon und wenn Sie das nächste Mal Ihren Urlaub da machen, achten Sie mal darauf. Ja, also dieses hier nur so zur Einführung. Nun ist also die Frage, wie stellt man so etwas nun bildlich dar? Für Naturwissenschaftler ist das eigentlich überhaupt keine Frage. Jetzt muss ich nur wieder wechseln. Jetzt machen wir hier erst einmal Stopp und schließen dieses hier. Und ich hoffe, hoppla, dass meine Projektion auch wiederkommt. Da kommt sie. Ja, also für einen Wissenschaftler ist es überhaupt keine Frage. Er wird also versuchen, die Anatomie, die Morphologie dieses Tieres nun so darzustellen. Das hier und das nächste Bild, das sind also Bilder aus einem Lehrbuch der Zoologie. Und Sie sehen also hier zum Beispiel so einen Querschnitt mit dem inneren, äußeren Aufbau dieses Tieres, mit den beiden Keimblättern, dem Ektoderm, dem Entoderm, hier Mund und After und so Sinnesorgane, Statuzisten und so weiter. Das wäre also eine wissenschaftliche Darstellung. Die nächste ist also hier ähnlich, die zeigt so Gesamtansichten. Man versucht also in solchen Bildern nun das Wesentliche, das Typische von solchen Tieren nun darzustellen. Auch hier, also und dann hat man also hier so die genaueren Anatomie des Aufbaus, der ganzen Lamellen und so weiter. Dann gibt man hier so ein Schema. Manche von diesen Tieren, die assoziieren sich zu richtigen Tiervölkern. Das ist dann so ein Superorganismus. Das sind also lauter einzelne Tiere, die spezialisiert sind. Wir werden nachher noch Bilder genügend davon sehen, solche sogenannten Staatsquallen. Ja, das ist die eine Möglichkeit und die ist natürlich vollkommen richtig und vollkommen in Ordnung. Aber es gibt da ja noch etwas und deswegen habe ich Ihnen dieses schöne Video hier von unserem Institut für den wissenschaftlichen Film gezeigt. Es gibt natürlich noch diesen ästhetischen Reiz, diese Bewegungen, die das Tier gemacht hat. Und da sagen natürlich manche Wissenschaftler, gut, das lassen wir mal außen vor. Das ist Sache eben dann von Künstlern oder künstlerisch begabten Fotografen oder Filmemachern. Aber das muss ja nicht immer so sein. Und jemand, der also auch diesen Aspekt, dass diese Tiere eine Schönheit haben, dass sie eine Anmut in ihren Bewegungen haben, nun lange, die man damals natürlich noch nicht festhalten konnte, jemand, der also diese Aspekte auch in seiner Arbeit nun darstellen wollte, das war also der jenaer Zoologe Ernst Haeckel. Und Sie sehen hier also diese Kompassqualle Chrysaora hyoscella gemalt. Das ist eine seiner Handzeichnungen, kommen darauf später doch nochmal zurück, hier aus dem Jahre 1873. Das ist so eine vorbereitende Skizze dann für den berühmten Medusenatlas, den er da dann Anfang der 70er, Mitte der 70er Jahre veröffentlicht hat. Und es gibt schon so einen etwas anderen Eindruck wieder, das Künstlerische, man sieht irgendwie das Tier sich bewegen. Nicht? Und Haeckel ist also jemand gewesen, den das von Anbeginn an angezogen hat. Er hat also dieses rein Wissenschaftliche und das Künstlerische versucht, in seiner Arbeit zu einer Einheit zu bringen. Und das aber dann auch noch tief theoretisch durchdacht und aus seiner Wissenschaft dann buchstäblich eine Religion gemacht, die also das Wissenschaftliche, so wie wir es heute verstehen, das Schöne, das Künstlerische mit an sich einschließt. Hier sehen wir ihn im Alter von 24 Jahren, er ist 1834 geboren in Merseburg, wo sein Vater Beamter war. Und die Naturkunde, die hat ihn also von Kindesbeinen an angezogen. Dazu also das Studium von Goethe und immer wieder Goethe. Das ganze Werk ist also mit Goethe durchtränkt, das werden wir auch nachher noch sehen. Er hat Medizin studiert, obwohl er also Biologe werden wollte, aber die Biologie ist ja erst dann in den 1860er Jahren ein selbstständiges Fach geworden. Wenn man also sich für Biologie interessierte, musste man Medizin studieren, wird vielleicht demnächst auch wieder so sein. Und dieses hier, er hat dann in Würzburg und in Berlin immer abwechselnd Medizin studiert. Diese Mediziner waren aber auch Anatomen, die sich vor allen Dingen mit Meeresbiologie, wie überhaupt diese ganze Zoologie des 19. Jahrhunderts, vor allen Dingen ganz, ganz wesentlich geprägt war durch die Meeresbiologie. Einer seiner Lehrer war der Begründer der wissenschaftlichen Zoologie, Johannes Müller, und der hat ihn also mitgenommen auf eine Helgoland-Exkursion. Und das war also das große Erlebnis. Dort hat er also zum ersten Mal die Fauna des Meeres, also zum Beispiel diese Medusen, kennengelernt. Er hat dann 1858 sein Medizinstudium, das ging ja damals alles viel schneller als heutzutage, abgeschlossen, wurde promoviert in Berlin. Leider war Müller schon gestorben und er hat ihn aber immer als einen großen Lehrer betrachtet. Der Vater, wie das nun Eltern so wollen, hat dann also natürlich gewollt, dass er nun praktischer Arzt würde, aber er hat also auch pro forma eine Praxis eröffnet, aber die Sprechstunden von frühmorgens 5 bis 7 angesetzt und verständlicherweise kamen dann also wenige Patienten. Nun, das Künstlerische hat lange geschwankt, ob er nun wirklich dann Biologe werden sollte. Das hat ihn also sein ganzes Leben begleitet. Und er war also vor allen Dingen auch ein Landschaftsmaler. Und das sind hier also solche Aquarelle. Und heutzutage knipst man mit seiner Digitalkamera und hat dann also tausende von solchen Fotos, kostet ja nichts mehr. Die letzte Hemmnis, dass es Geld kostete bei Diafilmen, das ist ja nur heutzutage auch verschwunden. Der Computer quillt über, wird immer langsamer und immer ärger. Niemals guckt man sie wieder an. Diese Leute haben damals, Haeckel ist nicht der Einzige, sich halt hingesetzt und so eine Landschaft gezeichnet, wie hier dieses Dorf auf Korsika. Und das ist also für ihn wirklich so das ganz Entscheidende gewesen. Und er hat also aber was anderes noch, was es damals eben auch gab und was heute vollkommen nun verschwunden ist, man hat viele lange Briefe geschrieben. Nicht? Es gab kein Telefon, es gab vor allem also nicht mehr so, und das heißt, man hat also viele Briefe geschrieben, und heute hat man mit dieser E-Mail und eine ziemlich ruppige Korrespondenz. Und so gibt es also wunderschöne Briefe an seine Braut, an seine Eltern. Und was so seine Naturbegeisterung angeht, da lese ich mal gerade ein paar Sätze vor. Noch nie, schreibt er also in den Semesterferien 1855 als 21-Jähriger, noch nie an seine Eltern, da macht er eine Alpen- und Italien-Exkursion, noch nie war ich so in dem Allerheiligsten der Natur. Im Übrigen wünschte ich, ihr könntet mich mal sehen, wie herrlich mir das Alleinreisen bekömmt, sowohl körperlich als geistig. Nicht nur Muskeln und Sehnen, sondern auch Charakter, Entschlusskraft, Wille, Mut und so weiter ist in beständigem Wachsen. Ich bin ein ganz anderer Kerl. Und dann heißt es an anderer Stelle, jedes Mal, wenn ich der lieben Mutter Erde wieder nahe komme, mich ganz wie ich bin und lebe in sie hineinstürze, Wald und Berge und Wasser auf mich ganz unmittelbar wirken lasse, dann lebe ich neu auf und neue Begeisterung für das wahre, gute, schöne strömt in mein Herz hinein. Das wahre, gute, schöne, und das ist zum Credo seines ganzen Lebens geworden. Er hat also immer gemalt. Es gibt, ich weiß nicht, etwa 1800 Aquarelle von seinen vielen, vielen Reisen, die ihn vor allem in den Mittelmeerraum, aber auch nach Ceylon, wie Sri Lanka damals hieß, nach Niederländisch-Indien, dem heutigen Indonesien, geführt haben, nach Teneriffa und so weiter. Und ungefähr die Hälfte oder gut die Hälfte dieser Aquarelle, die können Sie noch heute im Heckelhaus in Jena bewundern. Und sind zum Teil wirklich sehr, sehr schön, wie Sie hier so sehen. Und ich zeige Ihnen nur mal so ein paar aus den späteren Jahren. Hier sieht man Haeckel also mit dem Malkasten 1904 im Alter von 70 Jahren am Strand von Rapallo. Kurz vorher, oder nicht kurz vorher, so 10 Jahre vorher, war er, 5 Jahre vorher war er noch mal in Indonesien. Das sind hier frühere Bilder von einer Reise nach Ceylon, hier mit dem Sinai. Also ich glaube, so ganz schöne Aquarelle. Das hier sind Ölgemälde, da fand ich, war er nicht ganz so gut. Hier so die Küste bei Mathura auf Ceylon, hier Wasserfälle im Hochland von Ceylon. Das nur so als ein Eindruck von dieser Naturbegeisterung, auch von der Art, wie er eben die Dinge sah. Nicht? Hier der Adams Peak, es steht wirklich Peak da in der Beschriftung auf Ceylon. Und dann hier am, das fand ich immer besonders schön, Sie werden es nicht hier lesen können, aber es steht also wirklich so da, der Vulkan Gede bei Chibodas auf Java, letzter Sonnenstrahl des 19. Jahrhunderts. Haeckel war ein Kind des 19. Jahrhunderts, und Sie sehen, das Bild ist also am 31.12. Silvester 1900 gemalt, und der Sonnenuntergang, also hier ist es wirklich, also das Jahrhundert ändert ja, haben wir ja diese Diskussion bei der Millenniumsfeier gehabt, dass es ja nicht nur am 31.12.99 endet, sondern tatsächlich erst dann bei 1900 oder bei 2000. Ich habe auch erst gedacht, wieso kommt er denn da drauf? Aber das, so ist es ja. Nicht. Also das zeigt also hier so ein paar von diesen Bildern. Nun, zurück in das Jahr 1858. Und das wurde dann der große Durchbruch. Fast jedenfalls wäre nochmal wieder unterbrochen worden. Eine Mittelmeerexkursion nach Süditalien. Hier also unschwer zu erkennen. Dann Neapel. Und dort sollte er eigentlich mit seinem Freund Gegenbauer, aber der konnte da nicht, der war schon Professor in Jena zur damaligen Zeit hingehen. Und er fuhr dann also alleine, hatte sich vom Munde abgespart, ein Mikroskop gekauft in Florenz mit einem Wasserimmersionsobjektiv, wo er so große Vergrößerungen bis zu 1000-fach, schreibt er, haben konnte. Aber es sollte noch, eigentlich kam dann noch einmal so die Überlegung, ob er nicht doch Landschaftsmaler werden sollte. Das hier ist also so ein Aquarell gemalt auf Capri. Und auf Capri hat er also mehrere Monate verbracht. Und zwar hatte er den Maler und Dichter Hermann Almers kennengelernt. Und da schreibt er an seine Braut: Wir führen hier wirklich ein wahres Urleben, unbekümmert um Welt und Menschen, Politik und Gesellschaft, bloß der reinen, köstlichen Natur und ihren malerischen Genüsse uns ganz und gar hingeben. Nie habe ich mit solcher Freude und auch mit solchem Glück nach der Natur gezeichnet und gemalt. Und in der Tat, der Gedanke, noch auf meine alten Tage, er war 24, Landschaftsmaler zu werden, ist mir nie so nahe getreten wie jetzt, wo ich in das heitere, harmlose, fantasievolle Künstlerleben einen so reizenden Blick getan und dessen Lichtseiten gegenüber dem ernsten, kalten, verständigen Wissenschaftsleben des Gelehrten so recht schätzen gelernt habe. Das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen. Man muss für das Glück sein, was muss das für ein Glück sein, immer nur in der poetischen Welt des Lichtes und der Farben zu leben und Formen und Gestalten der unerschöpflichen, reichen Natur mit treuem Pinsel wiederzugeben, dabei alles Unschöne vermeiden und die Fantasie immer nur zu Schöpfungen des ewig Schönen und Anmutigen spielen zu lassen. Wirklich, wäre ich nicht Naturforscher, so möchte ich bloß Landschaftsmaler sein, was ja auch im Übrigen nur ein Stück Naturstudium ist. Und wer weiß, was noch passiert. Der Brief, der fiel wohl auch dem Vater in die Hände und der hat dann also ein Machtwort gesprochen und gesagt, so nicht, mein Sohn. Also das ist schon schlimm, wenn du nicht Arzt werden willst, aber dann wenigstens ein ordentlicher Naturforscher und nicht bloß ein Landschaftsmaler. Hier nochmal ein schönes Aquarell von Capri. Und so zog er also weiter nach Messina und dort am Golf von Messina, dort hat er also sein eigentliches wissenschaftliches Werk begründet. Und zwar lernte er dort eine Gruppe von Lebewesen, die erst wenige Jahre vorher entdeckt worden sind, kennen. Und das waren die Radiolarien. Radiolarien sind einzellige Lebewesen. Die haben also hier, das ist so schön bunt gemalt, hier so ein Inneres, also eine Zelle. Sie sind verwandt mit den Amöben, also Einzeller, aber sie haben solche langen Fangfäden, schweben im Wasser und dort fangen sie also nun andere Mikroorganismen. Es sind also mikroskopisch kleine Lebewesen hier und die bilden nun ganz kunstvolle Skelette. Hier sehen wir schon so einige und Sie werden also in diesem Vortrag noch ganz viele davon nun sehen. Also Skelette und er hat dann innerhalb von einem halben Jahr, es waren damals so ungefähr 60 Arten bekannt und innerhalb eines halben Jahres hat er also das Doppelte davon, nämlich 120 Arten neu beschrieben nach diesen Skelettformen und das ist also die Grundlage dann auch seines wissenschaftlichen Werkes oder seiner Karriere geworden, dieser Radiolarienatlas, der in einer wunderschönen, ich zeige Ihnen nachher mal ein Titelbild davon, in einer wunderschönen Reprint gerade wieder neu aufgelegt ist, den kann ich wirklich sehr empfehlen. Was das für eine tolle Leistung ist, sehen Sie hier. Das sind hier, das Heckelhaus ist wirklich eine Schatzkammer in Jena und Professor Breitbach, der ja vor Weihnachten hier gesprochen hat als Direktor, der wird sich bestimmt freuen, wenn Sie also da mal einen Besuch machen. Und es sind tatsächlich noch die Originalpräparate von 1858, 59 von Haeckel vorhanden. Und die haben sich also eingebettet in Kanada-Balsam über die Zeit, also nun jetzt inzwischen anderthalb Jahrhunderte gehalten. Und das sind nun moderne Mikrofotos von diesen Originalpräparaten. Und das sind nun räumliche Gebilde. Hier hat man nun welche ausgesucht, die so sich ganz gut schon darstellen, aber es ist ja nicht irgendwas Flächiges. Und damit Sie also sehen, was für eine richtige kognitive Leistung und natürlich nachher auch eine künstlerische Leistung es eigentlich ist, diese Bilder zu malen, in einer Zeit, wo man eben kein Raster- oder Elektronenmikroskop hatte. Das hier sind moderne Fotos von Professor Lötsch aus Wien. Und da sehen Sie also so drei Schärfeebenen hier von diesen Tieren, von diesen Schalen, Sie sehen es so. Und man muss also, wenn man das räumlich erfassen will, dann muss man das wirklich wie so ein Computertomograph, also Scheibchen für Scheibchen durchschärfen, also mit der Mikrometerschraube, also es ist sehr anstrengend, immer wieder so einen kleinen Tuck weiter rauf oder runter zu drehen, um also die verschiedenen Schärfeebenen zu bekommen. Und das muss man im Kopf dann zusammensetzen. Das ist also wirklich eine ganz großartige kognitive Leistung, die also da der Wissenschaftler nun vollbringen muss, um eben das dann auch noch künstlerisch eben so darzustellen. Und hier sehen Sie aus diesem berühmten Radiolarienatlas von 1862 zwei solche Tafeln, die also auf diese Weise entstanden sind. Ja, das war also nun für ihn der Durchbruch. Mit diesen Radiolarienarbeit, diese 120 neuen Arten, konnte er sich dann habilitieren und er bekam auch 1862 dann einen Ruf nach Jena und dort hat er also dann gewirkt, viele Rufe abgelehnt, er ist da immer in Jena geblieben und es ist also in der Folge sind dann also viele solche großen Tafelwerke entstanden. Noch zu sagen, also 1862 wurde er Professor, schon wenige Jahre später wurde er schon in die renommierte Leopoldina, die Deutsche Gesellschaft der Naturforscher Leopoldina, aufgenommen. An seinem 30. Geburtstag, dem 16. Februar 1864, bekam er auch deren höchste Auszeichnung, die goldene Codenius-Medaille. Er hat dann also weil jetzt in Folge wird immer über diese schönen Bilder geredet, da muss ich also doch sagen, er hat also viele, viele große Atlanten herausgegeben, sowohl über sein Hauptwerk Wahn, er hat diese Radiolarien und dann aber auch diese Medusen und hat vor allen Dingen in den 70er Jahren die reiche Ausbeute der britischen Challenger Tiefsee-Expedition, wo also ungeheure Mengen an bisher unbekannten Tieren heraufgeholt wurden und da hat er also die Medusen und die Radiolarien bearbeitet und es ist schier unglaublich, dass er also etwa 4000 neue Radiolarienarten da beschrieben hat. Also sich alleine dann 4000 lateinische Namen auszudenken, ist ja auch schon was, sie aber auch noch zu zeichnen und zu beschreiben und diese Beschreibungen sind sehr, sehr exakt und so schwärmerisch, auch so ein sonstiges Werk, es waren seine naturphilosophischen Schriften, hier ist es also wirklich manchmal staubtrocken und er ist also auch ein vollkommen zunftgerechter Wissenschaftler gewesen. Er hat dann auch die Kalkschwämme, das lasse ich jetzt mal weg, beschrieben. Nun, zum ganz entscheidenden Leitmotiv seines Lebens ist der Begriff Entwicklung geworden. Und zwar war ja 1859 Darwins großes Werk über die Entstehung der Arten, On the Origin of Species, erschienen, was er ein halbes Jahr später wurde es schon ins Deutsche, das war ja eine große Sensation, dieses Werk übersetzt. Und er hat also da, das sagte er später, es fiel mir wie Schuppen von den Augen, hier war auf einmal in der einfachsten Weise das große Problem von der Entstehung der Arten, von der Verwandtschaft der organischen Formen gelöst. Entwicklung heißt von nun an das Zauberwort, so in einem Vortrag 1863 in Stettin. Entwicklung heißt von nun an das Zauberwort, durch das wir alle uns umgebenden Rätsel lösen oder wenigstens auf den Weg ihrer Lösung gelangen können. Und das ist also das Stichwort gewesen, was also ihn bei seiner ganzen wissenschaftlichen Arbeit dann nun begleitet hat. Und Sie kennen alle dann noch vielleicht aus der Schule sein berühmt-berüchtigtes biogenetisches Grundgesetz. Er hat also vor allen Dingen viel Embryologie gemacht. Da sind ihm dann die Vorwürfe gemacht worden, dass er das ein bisschen zu sehr vereinfacht, sogar gefälscht haben soll. Und er kannte also, dass nun in einem Embryo doch bei der Embryonalentwicklung nun bestimmte frühe Stufen, und das ist überhaupt nicht zu bestreiten, durchlaufen werden. Und er hat es erst sehr scharf nun formuliert die Ontogenie, ist eine Rekapitulation der Phylogenie. Später hat er es ein bisschen abgemildert, ist ein Auszug aus der Stammesgeschichte. Das ist also heiß umstritten gewesen bis zum heutigen Tage, aber wir haben heute diese sogenannte, das so im englischen Slang, Evo-Devo-Diskussion erneut. Er hat vor allen Dingen eben der Entwicklungsbiologie ungeheure Anstöße gegeben. Also dieses nun dazu. Jetzt aber etwas anders. An diesem 16. Februar 1864, als also er als 30-Jähriger diese große Medaille der Leopoldina bekam, traf ihn also ein großer Schicksalsschlag, und zwar starb an diesem Tage in Jena seine heißgeliebte erste Frau, das war seine Cousine Anna Sethe, und nach nur 18-monatiger Ehe. Er hat dann später noch einmal geheiratet, drei Kinder auch mit seiner zweiten Frau gehabt, aber dieses stürmische jugendliche Glück, was er mit Anna Sethe wenigstens diese anderthalb Jahre verbracht hat, das ist nie wieder gekommen. Er hat sich von diesem Schicksalsschlag zu befreien gesucht und hat also nach dem ersten Schock begonnen und ungefähr in einem Jahr zusammengeschrieben eine generelle Morphologie der Organismen. Hier sehen Sie die Titelblätter von einem Reprint aus dem Jahr 1988, das ist 1866 erschienen. Und das ist das Schlüsselwerk seines Lebens, das große programmatische Werk, zum großen Teil auch sehr, sehr impulsiv niedergeschrieben. Er wollte die Gesetzmäßigkeiten, nach denen der Morphologie aller Organismen zugrunde liegen, beschreiben. Wir werden nachher noch Tabellen sehen, Bilder sehen von diesen Grundformen, die er hatte. Und nahezu alles, was eben das spätere Lebenswerk Haeckels kennzeichnet, findet man hier in dieser generellen Morphologie. Ein tausendseitiges Werk, kein großer Schlager. Er hat daraus gelernt, also das wurde kaum verkauft, es hat nur eine einzige Auflage gegeben, und er hat dann später eben populäre Vorträge veröffentlicht, und das wurden dann die großen Renner. Nun, in dieser generellen Morphologie ging es aber nicht nur um Morphologie, sondern eben wollte er noch, er wollte viel, viel mehr. Er wollte also ein Gebiet, ein großes Haus und einen großen Rahmen errichten um das Gesamtgebiet des Lebenden und des Unbelebten. Zunächst mal ging er so wenige Jahre nach Darwin, der ja ganz vorsichtig nur zur Abstammung des Menschen geäußert hatte. Da gibt es nur diesen berühmten Satz 1859, Licht wird auch auf die Herkunft des Menschen fallen, aber mehr hat Darwin also nicht gesagt. Haeckel war das ganz klar, er hat sich also zur Affenabstammung des Menschen gleich geäußert, er stellte gleich Überlegungen an, wie wohl das Leben auf der Erde entstanden ist, und er bekannte sich, das ist der Beginn seines Monismus, eben zur Identität von Körper und Seele, wobei er eben die gesamte Natur, ob anorganisch oder organisch, der gesamten Natur eine Beseeltheit unterstellte. Und als Konsequenz dazu entwarf er dann gleich mit, war gerade im Zuge, eine Entwicklungsgeschichte des Geistes und der Seele und vor allen Dingen sofort auch alles in einem Buch. Es ist unglaublich, diese feurige Predigt, hat er also auch noch gleich eine Erklärung für Gott gebracht. Für ihn war es also so, dass er also einen außerhalb der Welt stehenden Gott ablehnte. Gott ist in der Natur. Und das ist also sein Monismus. Und das letzte Kapitel, da sind also die Sätze zum Beispiel, die lese ich mal vor. Also, der Monismus kennt weder Materie ohne Geist, von welchem der Materialismus spricht, noch den Geist ohne Materie, welchen der Spiritualismus annimmt. Vielmehr gibt es für ihn weder Geist noch Materie im gewöhnlichen Sinne, sondern nur eines, und das beides zugleich ist. Und dabei ruft er sich immer wieder auf Goethe, für den, Zitat, die Materie nie ohne Geist, der Geist nie ohne Materie existiert und wirksam sein kann. Und dieser Monismus führt dann Haeckel zu einer rein pantheistischen Auffassung, wenden wir uns weg, so predigt er also in diesem wissenschaftlichen Werk, wenden wir uns weg von diesem unwürdigen Anthropomorphismus der modernen Dogmatik, welcher Gott selbst zu einem gasförmigen Wirbeltier erniedrigt, und betrachten wir dagegen die unendlich erhabenere Gottesvorstellung, zu welcher uns der Monismus hinführt, indem er die Einheit Gottes in der gesamten Natur nachweist, indem der Monismus keine anderen als die göttlichen Kräfte in der Natur erkennt, indem er alle Naturgesetze als göttliche anerkennt, erhebt er sich zur größten und erhabensten Vorstellung, welcher der Mensch als das vollkommenste aller Tiere fähig ist, zu der Vorstellung der Einheit Gottes und der Natur. Und immer wieder Goethe, auf den er sich beruft, hier aus einem Epigramm von Goethe, Gott, Gemüt und Welt. Was wäre ein Gott, der nur von außen stieße, im Kreis das All am Finger laufen ließe, ihm ziehen's die Welt im Inneren zu bewegen, Natur in sich, sich in Natur zu hegen, sodass, was in ihm lebt und webt und ist, nie seine Kraft, nie seinen Geist vermisst. Und diese monistische Gottesidee, die durchzieht also Haeckels gesamtes Werk. Und er beruft sich dann auf Spinoza, auf Giordano Bruno, der gesagt hatte, ein Geist findet sich in allen Dingen und es ist kein Körper so klein, der nicht einen Teil der göttlichen Substanz in sich hielte, wodurch er beseelt wird. Und dieser metaphysische Begriff der Substanz, den hat er hier in einer Tabelle, die ist noch nicht aus dem 1866, da steht sie drin, aber sie ist dann, also hier habe ich sie erst rausgenommen, die kommt in vielen seiner Schriften vor, 1914, aber dazu ist er schon viel früher gekommen. Und das sind also die drei Attribute der Substanz oder des Kraftstoffes, nicht? Und der erste Attribut ist also die Materie, der Weltstoff, die zweite die Energie, die Weltkraft und die dritte ist also die Weltseele, das Psychon. Und dann sieht man also hier die einzelnen Zustände dieser drei Attribute. Für ihn war es also so, dass damals waren ja auch die Erhaltungsgesetze von Energie und Masse schon bekannt, dass also, und das ahnte man schon, dass sie auch ineinander überführt war. Und er sagte eben, genauso wie eben der Stoff nicht verloren gehen kann bei irgendwelchen chemischen Umsetzungen, genauso wie eben Kraft, Energie nicht verloren gehen kann, so ist das also auch mit dem Psychischen der sogenannten Fühlung, nicht? Auch die ist also, bleibt erhalten. Und jedes Atom, der Urgrund allen Seins, jedes Atom, so schreibt also Haeckel in einem Aufsatz, besitzt eine inhärente Summe von Kraft und ist in diesem Sinne beseelt. Ohne die Annahme einer Atomseele sind die gewöhnlichsten und allgemeinsten Erscheinungen der Chemie unerklärlich. Lust und Unlust, Begierde und Abneigung, Anziehung und Abstoßung müssen allen Massenatomen gemeinsam sein, denn die Bewegungen der Atome, die bei der Bildung und Auflösung einer jeden chemischen Verbindung stattfinden müssen, sind nur erklärbar, wenn wir ihnen Empfindung und Willen zumessen. Da hat er natürlich von seinen Kollegen, vor allen Dingen also den Berliner Physiologen und Anatomen und vor allem von seinem früheren Lehrer Rudolf Virchow nur Hohn und Spott geerntet. Rudolf Virchow entgegnete ihm 1877, ich habe nichts dagegen, dass Kohlenstoffatome auch Geist haben. Allein ich weiß nicht, woran ich das erkennen soll. Es ist ein bloßes Spiel mit Worten. Wenn ich Anziehung und Abstoßung für geistige Erscheinungen, für psychische Phänomene erkläre, dann werfe ich einfach die Psyche zum Fenster hinaus, dann hört die Psyche auf, Psyche zu sein. Und diesen Kampf, den hat er also nun sein ganzes Leben zu bestehen gehabt. Nun, von diesen drei Attributen der Substanz kommt nun Haeckel zu einer weiteren Trinität. In einem Vortrag über den Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft, hier sehen wir also das Titelblatt, die er also veröffentlichte und der in vielen, vielen Auflagen dann formuliert worden ist, da heißt es dann, die monistische Naturforschung als Erkenntnis des Wahren, Die monistische Ethik als Erziehung zum Guten, die monistische Ästhetik als Pflege des Schönen, das sind die drei Hauptgebiete unseres Monismus. Durch die harmonische und zusammenhängende Ausbildung gewinnen wir jenes wahrhaft beglückende Band zwischen Religion und Wissenschaft, das heute noch von so vielen schmerzlich vermisst wird. Das Wahre, das Gute und das Schöne, das sind die drei hehren Gestalten, Gottheiten, von denen wir anbetend unser Knie beugen. In ihrer naturgemäßen Vereinigung und gegenseitigen Ergänzung gewinnen wir den reinen Gottesbegriff. Diesem dreieinigen Gottesideale, dieser naturwahren Trinität des Monismus wird das herannahende 20. Jahrhundert seine Altäre bauen. So also Hegel. Und für ihn war also auch wirklich klar, auch eben diese Seelen, also wenn der Mensch stirbt, das löst er sich in die Natur wieder auf und die Seele verteilt sich also wieder in die Moleküle und in die Atome. Nun, als eine Art illustriertes Glaubensbekenntnis für diesen Gottesbegriff, für dieses Schöne, wahre, Gute und Schöne sind die Kunstformen der Natur zu betrachten. Aber viele seiner vorherigen wissenschaftlichen Tafelwerke zeigten das auch schon. Aber hier hat er von 1899 bis 1904 in 10 Lieferungen je 10 Tafeln herausgegeben, die jetzt auch in schönen Reprints erschienen sind. Und hier wollte er zeigen, zu was die Natur fähig ist, wie sie Schönes eben aus sich selbst heraus bildet. Und das ist natürlich eine ganz andere Ansicht als 200 Jahre früher, zum Beispiel die Bibel der Natur des Entomologen, überhaupt Johann Swammerdahn, 1680 sind diese wunderbaren Tafeln entstanden. Dies hier ist das Titelblatt einer der deutschen Erstausgabe, ich glaube es war 1738. Und hier haben wir eine ganz andere Ansicht, nicht? Die Bibel der Natur, worin die Insekten in gewisse Klassen verteilt und so weiter, sorgfältig beschrieben, zergliedert, ganz, ganz tolle Präparationen, in sauberen Kupfertafeln vorgestellt, mit vielen Anmerkungen über die Seltenheit der Natur erleuchtet. Und das ist eben die ganz andere Darstellung, zum Beweis der Allmacht und Weisheit des Schöpfers angewendet werden. Also hier die Natur eben als ein Beispiel eben für die Schöpfungskraft des Gottes und bei Hegel eben etwas ganz anderes, die Natur selbst ist, also Gott und verwirklicht so, sich so. Nun, diese Tafeln zeigen also nicht etwa jetzt ganz systematisch, es gibt auch keine Reihenfolge, jede der Tafeln steht, also dass man irgendwie bei den Einzellern anfängt und irgendwo bei den Säugetieren aufhört, das ist zwar zufällig so, dass die letzte Tafel Antilopen zeigt, aber es gibt keine Systematik drin, es gibt auch nicht irgendwie, dass die verschiedenen Tiergruppen nun jetzt repräsentativ da dargestellt werden, so nicht, also die Insekten, die ja nun irgendwie mehr als 80% der Tiere ausmachen, die kommen also fast überhaupt nicht vor. Es sind vor allen Dingen eben diese Meeresorganismen, hier also diese Staatsquallen, zwei Tafeln hier und Sie sehen also, wie schön er sie so darstellt. Dazu ist gleich noch etwas zu sagen. Hegel betont sowohl im Vorwort als auch im Nachwort zu den Kunstformen der Natur, dass zwar, Zitat, der Hauptzweck ein ästhetischer war, da er weiteren gebildeten Kreisen den Zugang zu den wunderbaren Schätzen der Schönheit öffnen wollte, die in der Tiefe des Meeres verborgen sind. Also mehr als ein Drittel der Tafeln oder ja, fast die Hälfte sind also Medusen, Kalkschwämme und vor allen Dingen immer wieder Radiolarien und andere Einzeller. Zugleich sollte aber auch eben ein wissenschaftlicher Zweck erreicht werden, was sich in der Tat darin ausdrückt, dass sich eben in diesen Kunstformen eine ganze Reihe von Erstbeschreibungen auch finden der verschiedenen Arten. Und eins war ihm ganz besonders wichtig, weil er da auch angegriffen wurde. Bei der Wiedergabe der Figuren wurde stets im Auge behalten, die ausgesuchte Schönheit mit der größtmöglichen Naturwahrheit zu verbinden. Alle hier dargestellten Kunstformen sind demnach in Wahrheit reale Naturformen. Von jeder Idealisierung und Stilisierung wurde abgesehen. Das hat man ihm nicht geglaubt, aber wenn man sie jetzt mal so anschaut hier, man hat auch gesagt, dass der sehr begabte Lithograf Adolf Gilsch das also noch schöner gemacht hat. Hier sehen Sie zum Beispiel, leider nicht farbig, es ist also, die Farben sind auch hier, ich hatte nur eine Schwarz-Weiß-Abbildung zur Verfügung, die Skizze, die Haeckel entworfen hat, auch dass man sieht, also alle diese Dinge sind glücklicherweise im Haeckelhaus aufbewahrt worden. Hier sieht man also nun diese Skizze für diese Tafel und das ist also die berühmteste, eine der berühmtesten Tafeln, die Desmonema Anasete, eine Staatsqualle Anasete nach seiner ersten Frau benannt. Und das ist so die Ausführung durch den Lithografen und sie sieht also eigentlich, man kann es genau schauen, ist das doch getreu wiedergegeben. Vielleicht sind also diese Tektakeln ein bisschen zu dick geraten. Hier haben wir auch wieder diese Kompassqualle noch einmal. Nun haben diese Bilder gemahnen sehr an den damals ja nun in Mode gekommenen Jugendstil. Und man hat dann also Haeckel vorgeworfen, ja, also es wird also offensichtlich, hat er sich davon beeinflussen lassen und existieren überhaupt diese Formen in dieser Weise. Also hier bei den Radiolarien, das sind also vier Tafeln mit diesen Radiolarien. Wie gesagt, inzwischen, er hatte alleine 4000 Arten beschrieben, inzwischen kennt man ungefähr 11.000 dieser Arten. Und Sie sehen hier also nun diese wunderschönen Kronen und was es da alles gibt, alle diese Skelettformen von diesen Einzellern. Und da ja also sich kaum jemand die Mühe machte, das nun genau zu überprüfen, wurde er also sehr angegriffen und gesagt, er hat die Dinge, hat Haeckel also gefälscht und geschönt und sowas gibt es in Wirklichkeit nicht. Und nun, heute steht uns das Rasterelektronenmikroskop zur Verfügung und hier sehen Sie also moderne rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von diesen Skeletten, von diesen Kalkskeletten oder Strontiumsulfat-Skeletten dieser Radiolarien und Sie sehen also, das ist schon so, wie er das gemalt hat. Nicht? Also das sind moderne rasterelektronenmikroskopische Präparate und Fotos und hier die entsprechenden Haeckelschen Tafeln. Also das ist also keine Fälschung gewesen. Die Tiere sehen wirklich so aus oder jedenfalls deren Gehäuse. Nun aber zu dieser Frage, wie ist das denn? Man hatte so gesagt, also hier bei dieser Anasete zum Beispiel, die Tentakeln, die sind da also so floral, wie es im Jugendstil ist. Nun, dazu ist zu sagen, dass man, das sind Haeckels Zeichnungen hier, und die sind aus den frühen 70er Jahren, da gab es noch keinen Jugendstil. Und ich habe mal diesen sogenannten Medusenatlas, das ist also eine Sammlung seiner Originalzeichnungen, angeschaut. Da gibt es auch inzwischen schöne Reprints von. Und es ist tatsächlich so, dass er dieses also auch damals schon 30, 40 Jahre bevor der Jugendstil nun kam, so gesehen hat und gezeichnet hat. Und die Tiere gibt es ja nur noch heute und Sie haben ja vorhin das Video gesehen, also so falsch ist es nicht. Das heißt, eher ist es so, dass die diese Tafeln also den Jugendstil befruchtet haben und auf jeden Fall kamen sie genau in die richtige Zeit. Und das war also um die Jahrhundertwende 1900, dann alle möglichen Dinge, hier zum Beispiel eine solche kleine Truhe, die er zum 80. Geburtstag bekam, auch wieder mit dieser Anasete, sind also Perlmutt-Intarsien. Ich klicke die mal schnell so durch, wir wollen es nicht zu lange daran aufhalten. Das hier nochmal so eine Tafel von zwei solchen Medusen und wenn Sie ins Haeckelhaus gehen, werden Sie also dieses als Deckenornament wiederfinden. Nun, also das aber nicht nur bei ihm zu Hause, sondern das wurden eben Vorbilder für alles Mögliche. Dieses hier ist eine Meduse, die er seiner Seelenfreundin Frieda von Uslar-Gleichen, Sie kennen die traurige Geschichte, mit der er also in Briefwechsel gestanden hat. Es war eine, er sah in ihr die Wiedergeburt seiner früh verstorbenen Frau. Frieda von Uslar Gleichen ist 1864, wenige Monate nach Anna Sethes Tod, geboren worden. Hat hier in den Gelliehausen bei Göttingen gelebt, hatte dann von Haeckel gehört und war also nun ganz strenggläubig erzogen worden und hat den Mut sich gefasst, eben an Haeckel mal zu schreiben, dass denn nun wirklich so ist, dass der Mensch vom Affen abstammt und nicht von Gott geschaffen ist. Und daraus entwickelte sich ein Briefwechsel, und der also sehr anrührend zu lesen ist und leider eben dann mit ihrem sehr frühen Tode geendet hat. Er hat ihr diese Meduse gewidmet, sie heißt also Ropilema Frida, und die war dann also, und das können Sie also heute noch sehen, dann Vorbild für einen Lüster, also für einen großen Kronleuchter, hier eine alte Aufnahme im Ozeanographischen Museum in Monaco, und den gibt es also heute noch, der ist also 1907, glaube ich, oder so entstanden, und das ist eine moderne Fotografie, die ich von dem Direktor dieses Ozeanographischen Museums in Monaco vor ein paar Jahren gesandt bekommen habe. Also dieser Lüster hängt da immer noch, und wenn Sie also demnächst da in die Spielbank gehen, bevor Sie dann schauen Sie doch erst noch mal vorher rein und gucken sich diesen Lüster an. Also diese Umsetzung, und dann, also es war unglaublich, vor allen Dingen hier, wie also zum Beispiel hier solche Lampen, elektrische Lampen. In Frankreich war also eine große Mode, aber auch in Deutschland, hier nach diesen Radiolarien nachgestaltet. Sie können ja fast eins zu eins das umgesetzt haben. Und das Allertollste, ja, hier ein wunderschönes Regal. Also meine Frau war immer ganz entzückt, als sie das gesehen hat. Und das Tollste von allem ist also das Eingangstor, über 30 Meter hoch, zur Weltausstellung gewesen in Paris 1900. Und der französische Architekt André Binet hat also nach einer Radiolarie, die man auch identifizieren kann, nämlich à la Chorus Bismarckii, nun dieses Tor gestaltet, was leider also abgerissen worden ist, nachdem die Weltausstellung zu Ende gegangen ist. Glücklicherweise haben wohl die Franzosen nicht gewusst, dass das also nach dieser Bismarck gewidmeten in dem Widmungsschreiben, in der Beschreibung der Art, beschreibt also Haeckel, diese stattliche Art, einem Monument auf 5 Säulen gleich, wurde zu Ehren des Fürsten Otto von Bismarck benannt, des genialen Gründers des neuen Deutschen Reiches und seiner hoffnungsvollen Kolonialmacht. Er wurde als praktischer Kenner der deutschen Stammesgeschichte am 31. Juli 1892 in Jena zum ersten Doktor der Phylogenie honoris causa ernannt. Das war die Zeit der Bismarck-Begeisterung. Ja, dies also nur so ein kurzer Exkurs, aber nun etwas anderes, nämlich, wenn Sie mir noch 10 Minuten oder so geben, etwas hier zur Schönheit in der Natur. Denn es ist also Ihnen sicher klar geworden, also diese Bilder sind einfach und diese Naturformen sind schön, und sie sind nicht nur schön, weil Haeckel sie so sehen wollte, sondern wie man eben zeigen kann, die Tiere sind wirklich so. Nun, es gibt interessanterweise in diesen Kunstformen der Natur nur ganz, ganz wenige Tafeln, wo man die Schönheit nun sozusagen als Mittel zum Zweck zuordnen kann. Sie wissen, dass also gerade diese bunten Vögel, Paradiesvögel gilt es auch, und ich habe ja mal hier auch über meine Heuschrecken berichtet. Also das war Haeckel auch ganz klar, dass es also eine Schönheit gibt, die also einen bestimmten Zweck erfüllen soll, denn das sind alles die Männchen hier, und die Weibchen sind in der Regel, hier ist keins abgebildet, ganz unscheinbar. Und die Männchen zeigen also diese Schönheit und beeindrucken damit die die Weibchen und die wählen also auch den Schönsten. Wobei also die große Frage ist, wieso ist das, das ist ja, die schaffen sich ja auch ein richtiges Handicap, nicht? Also so ein buntes Kleid, das fällt jedem Feind auch auf und wenn man dann noch irgendeinen Zirkus macht, Walzhandlungen und so weiter, das ist eine riskante Geschichte und das zeigt natürlich, wer sich sowas leisten kann, der ist auch ein ganzer Kerl, das ist die Botschaft. Und es gibt also und solche Protzsignale, die sind in der Natur sehr weit verbreitet und man kann in einigen Fällen auch durchaus zeigen, dass das also mit sogenannten guten Genen, also Resistenz gegen Milben und Flöhe und Wanzen oder so etwas und Krankheiten gekoppelt ist. Also diese Schönheit ist verhältnismäßig leicht zu erklären, also Schönheit als Funktion. Aber jetzt wird es ein bisschen schwieriger, denn wie ist das denn jetzt mit diesen Formen? Diese Schönheit hier, und jeder von Ihnen hier im Saal wird zugeben, dass das also schöne Dinge sind, die hat keinen Zweck. Nicht? Diese Tiere wollen niemanden beeindrucken. Nicht? Die haben auch nicht mal Augen, um, dass man das sehen könnte. Und da gibt es auch keine sexuelle Selektion. Und sie sind auch normalerweise ja auch für uns nicht sichtbar, wenn wir sie nicht im Mikroskop sehen müssen. Nun, zunächst einmal, wie kommt es überhaupt hier zu dieser ungeheuren Vielfalt dieser Formen? Wie gesagt, 11.000 Arten, jede sieht anders aus. Nicht? Man findet da also alles Mögliche. Nun, das sind alle diese Formen, Sie sehen hier mit diesen Fortsätzen, sind darauf optimiert, dass sie gut im Wasser schweben. Aber offensichtlich gibt es, denn das sind Schwebetierchen, und offensichtlich gibt es da nicht irgendwie hydrodynamische Gesetze, dass nun eine ganz bestimmte Form da nur begünstigt wäre. Das gibt es zum Beispiel, wenn man schnell schwimmen will. Nicht? Und da sind wunderbare Konvergenzen zu sehen. Und das ist auch immer das Musterbeispiel für die Selektionstheorie. Nicht? Und deswegen sehen alle Fische, die in Wirklichkeit also ganz, ganz unterschiedliche Organismen auch sind, so ein Hai und ein Hering, sind nicht bloß in der Größe unterschiedlich, das eine sind Knorpelfische, andere Knochenfische, dann gibt es noch andere Gruppen von Fischen, also die müsste man eigentlich, die tun auch die Systematiker also gar nicht so nah zusammenzustellen. Dann jedes Kind spricht vollkommen berechtigt von einem Walfisch, weil er eben auch diese stromlinienförmige Form hat. Robben, Delfine, dann die ausgestorbenen Ichthyosaurier, die wirklich wie Delfine ausgeschaut haben, auch diese Fischform haben. Und da ist es so, dass es eben im Grunde nur diese Stromlinienform gibt, die also nun schnelles Schwimmen begünstigt. Und deswegen sehen die alle gleich aus. Aber hier ist es offensichtlich so, dass also die Natur spielt und es ist alles erlaubt, schweben tun die alle mal. Also das ist also schon mal vielleicht eine Erklärung dessen. Aber was nun also die Schönheit selber nun angeht, das ist wesentlich schwieriger zu erklären. Für Haeckel war es klar, die Natur verwirklicht sich hier selbst. Und wir empfinden dieses als schön, weil wir eben auch ein Teil so seines Credo der Natur sind. Und wir sind eben praktisch nach denselben Gesetzen gebildet worden, wie eben diese Radiolarien hier. Und er hat dann also auch so eine Systematik der Schönheit entwickelt. In seinem 1904 erschienenen Ergänzungsband zu seinen berühmt-berüchtigten Welträtseln, da hat er also eine regelrechte Systematik der Schönheit der Naturformen entwickelt. Und er unterscheidet, und gar nicht so dumm, zwischen direkter und zwischen sinnlicher Schönheit. Direkter oder sinnlicher Schönheit und indirekter und assoziativer Schönheit. Und da hat er also gar nicht so eine dumme Systematik und Einteilung. Er sagt also, es gibt da vier Klassen. Es gibt also hier die sogenannte einfache Schönheit, wie sie eben die eben gezeigten Kristalle oder Kugeln besitzen, dann gibt es so eine rhythmische Schönheit, in dem also bestimmte Dinge sich wiederholen. Wir haben sicherlich als diese Bewegung von den Medusen auch als etwas Schönes empfunden haben. Es gibt eine aktinale Schönheit, das sind alle diese sternförmigen Organismen, Kreuze, Sterne und so weiter, und dann schließlich eben eine symmetrische Schönheit. Das sind also die so Dinge, die uns direkt eben als schön empfinden. Nicht? Da könnte man natürlich von der Wahrnehmungs- und Gestaltpsychologie viel noch dazu sagen. Dann gibt es aber eben auch sowas wie eben eine biologische Schönheit. Der Mensch, für ihn als Krone der Schöpfung, vor allen Dingen der gebildete Mitteleuropäer, empfindet sich als schön. Das nennt er also eine anthropistische Schönheit. Dann, da werden wir ihm zustimmen, die sexuelle Schönheit, wobei hier, so Haeckel, die besondere Lustempfindung, die durch die körperliche und geistige Wahlverwandtschaft der beiden Geschlechter hervorgerufen wird, genetisch auf die Zellenliebe der beiderlei Sexualzellen, die Anziehungskraft von Spermazelle und Eizelle zurückzuführen ist. Das also immer wieder von dem Einfachen zum Komplexen. Schließlich dann, und das ist besonders interessant als ein Beispiel von assoziativer Schönheit, die landschaftliche Schönheit. Denn die geht wirklich auch durch den Verstand. Wenn Sie ein Hochgebirge oder ein wild bewegtes Meer als schön empfinden, dann tun Sie das als schön empfinden, wenn Sie da halt ruhig auf einer Terrasse sitzen und Ihren Jagertee trinken und dann also so einen Sonnenuntergang. Kommen Sie aber in ein Unwetter oder sind mit der Segeljolle in einem Sturm, dann werden Sie dieselbe Schönheit wohl nicht, also dasselbe nicht als schön empfinden. Also, das hierzu. Nun, Haeckel wäre also nicht Haeckel gewesen, wenn er in dieser Systematik der ästhetischen Empfindung nicht eben auch eine Entwicklungsreihe gesehen hätte, eine vergleichende Übersicht, so schreibt er, über die angeführten 8 Hauptarten der Schönheit der Naturform zeigt uns eine zusammenhängende Entwicklungsreihe, aufsteigend vom Einfachen zum Zusammengesetzten, vom Niederen zum Höheren. Und diese Stufenleiter, Entwicklung, das ist eben sein Hauptstichwort, diese Stufenleiter, die gilt eben nach Haeckel auch für die Entwicklung des Schönheitsgefühls des Menschen, und zwar sowohl in seiner individuellen Entwicklung als auch in seiner stammesgeschichtlichen. Das war für Haeckel immer etwas, was zusammengehörte. Und hier kommt Haeckel in Widerspruch zu Immanuel Kant, der ja bekanntlich gesagt hatte, dass nur ein Teil unserer Erkenntnisse a posteriori, also durch Erfahrung im Nachhinein, also empirisch gewonnen sei. Ein anderer, ganz wesentlicher Teil unserer Erkenntnisse sei uns aber a priori vor aller Erfahrung mitgegeben. So könne der Mensch eben mittels der angeborenen Anschauungsformen von Raum und Zeit zwar einen Teil der Erscheinungen erkennen, die das dahinterstehende Ding an sich jedoch nicht begreifen. Und mit dieser dualistischen Erkenntnistheorie, so bezeichnet er sie, gibt sich also Haeckel nicht zufrieden. Er stellt ihr seinen vom Monismus geprägte biologische Erkenntnistheorie gegenüber. Und deren Kernaussage ist eben, dass es ein A priori zwar für den einzelnen Menschen gibt, aber dieses in Wahrheit betrachtet man die menschliche Naturgeschichte ein A posteriori ist und in einer über Milliarden von Jahren andauernden Prozess im Beginn mit diesen Einzellern oder noch darunter, ist eben die Information über die Welt, in der sich die Lebewesen zurechtzufinden haben, gesammelt worden. Und Ernst Haeckel ist damit eigentlich das ist mir auch jetzt erst klar geworden, der eigentliche Begründer der evolutionären Erkenntnistheorie, die dann später von Konrad Lorenz ausformuliert worden ist. Nun, wenn der Mensch nun mit seinem Vermögen, Kunstwerke herzustellen und Schönheiten zu empfinden, eingebunden in die Naturgeschichte ist und sein scheinbar a priori vorgegebenes Wissen in Wirklichkeit die Summe von stufenweise a posteriori erworbenen Erkenntnissen ist, dann ist also die Ähnlichkeit von Kunstformen, die der Mensch geschaffen hat und schafft, und solchen, welche also die Radiolarienzelle hervorgebracht hat, für Haeckel nicht verwunderlich. Denn beide sind natürlich in jedem Sinne des Wortes. Der einzige Unterschied zu Hegel besteht lediglich darin, dass Erstere mit mehr oder weniger klarem Bewusstsein zielstrebig von Gehirn und Menschenhand erschaffen, die Letzteren hingegen unbewusst ohne vorgefasste innere Absicht. Ja, das ist also seine Entwicklungsgeschichte des Schönen. Und er hat dann, also schon, das zeige ich gerade noch einmal, eben diese Grundformen, eben, die uns ja auch sicherlich als schön empfinden, das ist also, sind zwei Tafeln aus der generellen Morphologie. Und er wollte also mit dieser sogenannten Promorphologie tatsächlich, das hat er so 40 Grundformen entwickelt, da wollte er nun im Grunde alle Lebewesen draus aufbauen. Und Ziel war es eben, dass überhaupt alle verschiedenen Körperformen, welche in der Natur und ebenso auch die verschiedenen Formen der Kunstprodukte, welche in der Sphäre menschlicher Kunsttätigkeit entstehen, sich in demselben einordnen lassen. Und Pate hatte nun bei diesem System die geometrische Kristallographie gestanden mit der dort üblichen Einteilung der Kristalle in bestimmte Klassen. Wobei natürlich die Radiolarien dann wieder Musterbeispiele für die Möglichkeit waren, eben dieses kristallographische System eben auch auf Tiere und Lebewesen grundsätzlich zu übertragen. Und für Haeckel war also klar, dass also die Formbildung der organischen und der anorganischen Körper nach denselben Gesetzen sich vollzieht und das auch eben für die Entstehung und Umbildung der Grundformen, wie er sie nannte, ebenso wie für alle anderen biologischen und anorganischen Prozesse die Wirksamkeit der bekannten physikalischen Kräfte, der mechanischen Werkursachen, causa efficientes, eben vollkommen ausreiche. Und damit, das war sein erstes großes theoretisches Werk, das ist hier sein letztes Buch, zwei Jahre vor seinem Tode geschrieben, die Kristallseelen, Studien über das anorganische Leben, 1917, zwei Jahre später ist er dann gestorben. Und das, der Anlass, dies nochmal alles zusammenzufassen, waren die damals entdeckten, 10 Jahre vorher entdeckten flüssigen Kristalle. Sie sehen hier also solche Dinge. Und die sah er sozusagen als Übergänge vom Unbelebten zum Lebendigen an. Und das konnte natürlich nicht fehlen. Er hat also hier zum Beispiel diese ungeheure Vielfalt von Schneekristallen. Das ist ja so, es gibt ja nur heutzutage keinen Winter mehr bei uns, deswegen können wir das jetzt nicht so schnell nachprüfen, aber vielleicht kommen wir doch mal irgendwann wieder Schnee und dann achten Sie mal, nehmen Sie sich also, betrachten Sie sich die unter einer Lupe. Es gibt also praktisch nicht zwei Schneekristalle, die gleich sind. Also wir haben diese ungeheure Formenvielfalt bei diesen anorganischen Kristallen. Das ist der einzige, wo sie alle gleich sind. Das hängt also mit dem Kristallgitter des Wassers zusammen. Sie sind alle hexagonal, also 6-strahlige Sterne. Aber je nachdem, ob da nun irgendwo so ein Staubkorn mal so war oder so war, haben sie sich dann eben ganz anders geformt, nicht? Und es gibt ein Buch aus den, da habe ich diese Abbildung rausgenommen, aus den 30er Jahren, wo, ich weiß nicht, 2350 verschiedene Schneekristalle abgebildet sind. Und es gibt die Vermutung, dass es also noch viel, viel, viel mehr sein könnten. Und hier haben wir also nun diese Radiolarien und wir haben also praktisch die gleichen Bildungsgesetze. Und das war für Haeckel natürlich also wunderbar für sein Bestreben, die Natur in ihrer Anatomie, in ihrer Morphologie, auch in der Physiologie und in ihrer Schönheit als eine Einheit zu betrachten. Und dieses Buch, das schließt dann also mit den Worten: Alle Substanz besitzt Leben, anorganische ebenso wie organische. Alle Dinge sind beseelt, Kristalle so gut wie Organismen. Und er schließt dann also mit den Worten: Die Vergleichung der Kristallseelen mit den Zellseelen und die Ausdehnung der Psychosomatik auf das ganze Universum haben uns überzeugt, dass in der organischen Natur dieselben unbewussten Kräfte, Fühlungen und Bewegungen walten wie in der anorganischen Natur. Das Substanzgesetz gilt ebenso für die Organismen wie für die Kristalle. Nun ja, Lebewesen, gar der Mensch mit seinem Körper, seiner Energie, seinen Empfindungen, Fühlungen, nichts anderes als ein nun sehr kompliziertes Kristallgitter. Also Philosophen und Theologen werden bei diesem Gedanken vermutlich mehr Schwierigkeiten haben als wir Naturwissenschaftler, die also höchstens sich an Worten wie Empfindung und Wollen und Seele reiben und stattdessen lieber etwas bescheidenere Begriffe wie Reizbarkeit und Reaktionsfähigkeit verwenden und von einer Seelentätigkeit am liebsten ganz schweigen. Eine Brücke scheint hier nicht in Sicht zu sein, aber vielleicht, und das fand ich also irgendwie interessant, die beiden haben nichts voneinander gewusst und Haeckel hatte auch, hielt nichts von moderner Malerei. In dieser Zeit hat Franz Marc seine Werke geschaffen. Und Sie sehen also hier diese Einbindung eben der Tiere, des organischen Lebens in eine solche Kristallwelt. Und wir werden darüber in 14 Tagen von Frau Dr. Eschenburg noch etwas mehr erfahren. Also vielleicht ist das hier irgendwie die Antwort auf diese Frage, die die Naturwissenschaft ganz sicherlich so nicht beantworten kann. Ganz herzlichen Dank für Ihre Geduld. Oof.